Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist Montag, der 16. Januar 2023. Andreas hat das Wetter für euch geprüft. Ich weiß, nichts interessiert euch an dieser Sendung mehr, als wie das Wetter bei uns ist. Und deswegen, Andreas, lass es uns bitte wissen.
Ja, bei diesen Menschenmassen, die hier wohnen, sind natürlich viele daran interessiert. Also, ihr versäumt nichts, wenn ihr nicht hier seid. Wir haben einen diesigen Tag, einen regnerischen Tag. Wir sehen den See fast gar nicht, sondern der liegt so hinterm Nebel verborgen. Ich bin sicher, dass er da changiert, leise vor sich hin, aber abseits von uns. Es sind Plusgrade und es wird jetzt noch ein paar Tage so bleiben. Und dann bin ich aber sicher, dass der Winter wieder zurückkommt.
Ja, klar kommt der Winter dann wieder zurück. Also da bin ich völlig deiner Ansicht. Der kommt ganz bestimmt wieder, der Winter. Du hast wohl noch nie was von einer Klimakrise gehört.
Doch, von der Klimakrise schon, auch von einer sogenannten Klimaerwärmung. Aber das ist auch nicht ungewöhnlich. Wir haben hier eben halt eine Phase, dass immer wieder mal so Schwankungen von plus, minus 20 Grad durchaus an der Regel sind. Also das kann gut sein, dass wir hier im März plötzlich dann noch mal 6 oder 8 Grad minus haben. Außergewöhnlich wäre das auch nicht. Das ist halt hier Kanada an der Ostküste.
Genau. Also im Moment ist Kanada eher mollig warm und es ist auch schön. Überall sprießen schon die grünen Halme wieder aus der Erde und die Hühner kannst du bald wieder rauslassen. Die können dann hier wieder rumtoben. Ja, wir haben eine schwere Entscheidung heute zu treffen, Andreas.
Ja, wir müssen uns von 3 Hähnen trennen. Wir haben nämlich bei unserer ganzen Bagage an Hühnern eben festgestellt, dass wir mittlerweile 4 Hähne haben. Und das ist definitiv zu viel. Und nun kommt ein guter Freund heute und dann wird er in gute Hände, werden diese 3 abgegeben und wir bekommen dann 3 neue Hennen für die Eier.
So, ja, jetzt wisst ihr das auch und jetzt können wir nämlich mit den weniger wichtigen Themen anfangen. Nämlich zum Beispiel sucht Deutschland einen neuen Verteidigungsminister, denn die Frau Lambrecht hat ja angekündigt, dass sie zurücktreten wird. Viele fragen sich, wird das heute stattfinden, denn die Zeit drängt. Deutschland ist ja mehr oder weniger mitten im Krieg und da ist es schlecht, wenn kein Verteidigungsminister da ist. Und ich spreche jetzt die ganze Zeit von einem Maskulinum. Normalerweise müsste ja wieder eine Frau folgen. Wir hatten ja Ursula von der Leyen, dann kam die Annegret Kramp-Karrenbauer. Habe ich irgendwen vergessen oder war dann schon die Frau Lambrecht dran?
Ich glaube, das war schon AKK, klingt so ein bisschen wie PKK, aber AKK war also vor Frau Lambrecht da. Und es war auf jeden Fall immer ein hochwertiges Personal, die wirklich Ahnung hatten. Und ich denke an den letzten Ausspruch von Frau Lambrecht, als hinter ihr irgendein Generalmajor stand und sie sprach von den Panzern mit den großen Rohren, die immer rauf und runter fahren. Also, und der dahinter stand und hat sich innerlich regelrecht an den Kopf gefasst. Also peinlicher geht's kaum noch.
Wie geht das? Innerlich an den Kopf fassen?
Ja, indem man es nicht sieht, aber man sieht, er wird das jetzt gern.
Die Verzweiflung.
Die Verzweiflung, ja.
Also, was sagen so die Medien, die eigentlich direkt immer dran sind, wie die Bild-Zeitung? Die spekuliert und beziehungsweise kommen die schon raus mit der Nachricht, dass die Kandidaten, die gehandelt wurden, die Spitzenpolitiker, Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD oder der SPD-Chef Lars Klingbeil oder Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, alle eben SPD, die sollen schon raus sein. Also die werden es schon mal nicht. Und was spannend ist, die Frauenquote gilt nämlich auf einmal auch nicht mehr. Das hat die Bild-Zeitung erfahren. Und das ist eine spannende Sache, Andreas, weil als Röslein von der Leyen vor einigen Jahren Panzerministerin wurde und da ja auch über Wickeltische für das weibliche Personal in Panzern laut nachgedacht hatte, da haben ja schon viele Experten gemutmaßt, ob das so gut gehen kann. Sie ist Medizinerin und hat eigentlich so mit Militär gar nichts am Hut. Dazu müsste man ja vielleicht auch so die Strukturen ein bisschen besser kennen. Und würde man mich heute fragen, ob ich Verteidigungsministerin werden würde, würde ich glatt ablehnen, weil ich nämlich überhaupt keine Ahnung davon habe. Das traue ich mir dann eben nicht zu. Und davon ist man eigentlich damals ausgegangen, dass, und das ist nicht Frauen diskriminierend, sondern dass Frauen, die überhaupt keine Erfahrung mit dem Militär haben, es gibt ja durchaus jetzt welche, eben für so einen Job nicht so geeignet sind. Und das hat man jetzt nach wirklich leidvollen Jahren des Niedergangs der Bundeswehr in Deutschland erkannt, doch jetzt erkannt. Kanzler Scholz wird nicht mehr länger festhalten an der Frauenquote. Er möchte oder ja, er möchte sich zumindest offen halten, auch einen Mann zum Verteidigungsminister zu machen, ohne anschließend das Bundeskabinett umbauen zu müssen, um die Frauenquote wiederum einzuhalten. Und es heißt, die Bild-Zeitung sagt, das muss jetzt alles sehr schnell gehen, denn wenn Scholz die Lambrecht-Nachfolge zügig regeln will, bleibt ihm nur ein kleines Zeitfenster, denn Herr Scholz legt großen Wert darauf, bei der Vereidigung des nächsten Verteidigungsministers in Berlin dabei zu sein. Aber das Problem ist, dass er erst morgen Nachmittag in die Hauptstadt zurückkehrt und am Mittwochmorgen die Kabinettssitzung leitet und dann sofort einen sehr, sehr wichtigen Termin hat. Dann fliegt er nämlich nach Davos zum Weltwirtschaftsforum.
Na, und da muss er natürlich unbedingt hin, denn da trifft sich ja die geistige und intellektuelle, großartige Elite, die die Welt steuern will. Und wir sind stolz und glücklich darauf, dass sie das machen wollen. Unglaublich toll. Also Frau Baerbock hat natürlich auch sehr viel Ahnung. Die wäre natürlich auch eine ideale Ministerin für Verteidigung. Aber nun ist sie schon fürs Außenministerium zuständig. Ich denke nur daran, wie sie neulich von den Panzer sprach mit den vielen Tiernamen, weil sie wusste nicht mehr genau. Mit Marder und Leopard, da kam sie wohl nicht mehr so ganz mit klar. Es ist wirklich ein Zirkus, unfassbar. Aber vielleicht macht es wirklich Sinn, jemanden, der über Ahnung verfügt, mal in ein Ministerium reinzubringen. Wäre übrigens eine neue Erfahrung in so ziemlich allen Ministerien, weil wir stellen immer wieder fest, dass branchenfremde Menschen mehr oder weniger bestimmte Ministerien leiten. Und ich habe das Gefühl, das Ganze hat natürlich System, denn die eigentlichen Macher, die eigentlichen Entscheider liegen in der Hierarchie unterhalb des Ministers, weil dort die Fachleute sind. Denken wir die Ministerialdirektoren, die hohen Beamten und so weiter, die seit zig Jahren auf der Harthöhe sind. Das ist dieses Verteidigungsministerium und dort natürlich über Sachverstand im Prinzip verfügen. Und wenn man dann sieht, dass da eine Frau Lambrecht dann da vorgestolpert wird, die dann da irgendetwas von einem großen Rohr erzählt, dann wird das natürlich wirklich nur noch peinlich und die Motivation wird natürlich auch schlimm. Vielleicht sollte man mal einen Spezialisten für Militärgeschichte, für Strategien und so weiter haben und vielleicht vor allem auch einen, der über diplomatisches Geschick verfügt und vielleicht auch versucht, einen Krieg zu umgehen und nicht eben halt einen Kriegstreiber. Und Kriegstreibereien entstehen auch durch Dummheiten.
Es hat eigentlich der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, die Sache auf den Punkt gebracht, als er in der Bild-Zeitung eine Person forderte, die über Parteigrenzen hinweg vermittelbar ist und wörtlich das große Ganze versteht. Außerdem sollte der oder die Neue wörtlich integrieren können, kaltstartfähig, sachkundig, reformwillig und durchsetzungsfähig sein. Und er hat hinzugefügt, niemand erwartet, dass in den ersten Wochen gezaubert wird, aber eine Botschaft des Aufbruchs wäre wichtiger denn je.
Ja, wir dürfen nicht vergessen, die Bundeswehr befindet sich in der schwersten Krise, die man überhaupt erleben kann. Und jeder ist ja wirklich nur noch peinlich berührt. Und wenn dann eben halt unfähiges Spitzenpersonal vorne vorgestellt wird. Wir brauchen einen Krisenmanager in der Bundeswehr und vor allem auch jemanden, der vielleicht mal Klartext spricht. Ich glaube nicht, dass das kommen wird, aber man könnte zum Beispiel mal über den Bundeswehretat sprechen und mal darüber reden, wo gehen die Gelder eigentlich hin? Wenn ich sehe, dass der Bundeswehretat sich kaum unterscheidet in der Größenordnung insgesamt in echten Zahlen vom gesamten Militäretat Russlands, der Russischen Föderation. Und das ist eine sogenannte Weltmacht. Und Deutschland hat einen fast gleich großen Etat, wenn man diese Zahlen mal vergleicht. Und man stellt fest, dass die kein funktionsfähiges Fahrzeug haben und kein Flugzeug, was fliegt. Was ist eigentlich mit dem Geld passiert? Und da könnten sich natürlich Abgründe auftun. Vielleicht wäre mal ein Bundeswehrführer, ein Leiter der Bundeswehr, ein Minister der Bundeswehr wäre wahrscheinlich jetzt angebracht, der zum Beispiel diese Fragen stellt, warum wird das Geld eigentlich nicht der Bundeswehr selbst zur Verfügung gestellt.
Führungsperson, könntest du sagen.
Führungsperson, ich glaube, das geht, ne?
Ja, Führungsperson geht noch gerade. Ja, wie wichtig es ist, dass da jetzt relativ schnell eine Entscheidung getroffen wird, nämlich auch unabhängig vom Kalender des Kanzlers Olaf Scholz, zeigt folgende Information, die bei Business Insider veröffentlicht wurde, nämlich am Donnerstag wird der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin in Berlin erwartet. Und für Freitag sind auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz Gespräche der Verteidigungsminister der westlichen Staaten über weitere Militärhilfen für die Ukraine angesetzt. Das heißt, das wäre natürlich blöd, wenn das in Deutschland stattfindet, ohne einen passenden deutschen Verteidigungsminister. Aber Andreas, selbst wenn man bis dahin einen hätte, hätte der ja sehr wenig Zeit, sich für solche Gespräche vorzubereiten.
Ja, man muss auch mal fragen, welche Entscheidungskompetenz er hat. Also wir dürfen nicht vergessen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland eine besondere Rolle hat in diesem NATO-Verbündnis. Gehen wir mal 100 Jahre einfach mal zurück. Da hätte man zum Beispiel Deutschland niemals dem Westen zugeordnet. Ja, weil es war ganz klar, der Westen war links vom Atlantik und der Osten war rechts vom Atlantik, um sich mal das ganz simpel auf der Karte vorzustellen. Das heißt also, Europa war natürlich schon der Osten. Und heute ist es ganz selbstverständlich, dass Deutschland ja dem Westen zugeordnet wird. Sogar Polen wird mittlerweile dem Westen zugeordnet. Und hier erkennen wir natürlich auch eine dramatische Entwicklung in Richtung einer intraspezifischen Aggression, die Russland da natürlich als Bedrohung empfinden muss und dementsprechend da ja auch diese Reaktionen da sind. Also wir dürfen eines nicht vergessen, wenn die Entscheidungen getroffen werden und ein amerikanischer Offizier steht dort und verkündet sie, dann kommt mir bisher immer der deutsche Verteidigungsminister vor. Für mich erinnert das an einen Wackeldackel auf der Hutablage eines Simca 1100.
Ja, sprach der Herr Popp seine eigene Meinung aus? Das ist ja keine hohe Ansicht, die du dann von diesem Amt hast.
Es tut mir leid, ich sehe ja das Personal, was in den letzten drei Ministern dort gewesen sind. Wie soll ich denn da eine hohe Ansicht haben? Tut mir leid.
Dankeschön für das Gespräch. Ja, es sind ja heute ganz große Sachen hier im Anzug. In Davos beginnt das große Treffen der Weltwirtschaftsforums, Kandidatenmitglieder. Da sind 52 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt dabei, hat der Herr Schwab bekannt gegeben, ist ganz stolz darauf. Was sehr auffällig ist, also es sollen 3000 Mitglieder sein, die dort angereist kommen. Wir haben ausgerechnet, dass mindestens 300 Privatjets dabei sein werden. All das kümmert diese Menschen, die sich ja sehr ums Klima sorgen, überhaupt nicht. Und spannenderweise wird darauf hingewiesen, dass neben einigen sehr bekannten Namen, die da hinkommen, Scholz eben auch, Habeck, das sind ja so die Spitzenreiter weltweit, aber eben da kommt auch der südkoreanische Präsident, der kolumbianische, der philippinische Präsident und so weiter. Aber es wird darauf hingewiesen, dass einige Delegationen beantragt haben, die Namen ihrer Teilnehmer aus Sicherheitsgründen geheim zu halten. Darunter sind Delegationen aus China und aus der Ukraine und wahrscheinlich auch aus anderen Ländern mehr. Bedeutet, wir hatten ja neulich schon eine offizielle Teilnehmerliste hier im Kanal eingestellt. Es sind wahrscheinlich einige noch mehr, die eben einfach gar nicht genannt werden, Andreas, aus Sicherheitsgründen?
Naja, das denke ich schon. Also ich meine, wer eins und eins zusammenzählen kann, weiß, dass wir in einer Schweigespirale der Welt uns befinden und die Masse der Menschen sich kein Millimeter für dieses Davos interessiert, auch nicht für das WEF interessiert, sondern schlicht und ergreifend halbwegs angemessen leben zu können. Das ist das Entscheidende. Und man weiß, dass dieses WEF ein Milliardärsclub ist, also quasi ein Lobbyverein, der ein Ziel hat, und das ist, die Profite zu erhöhen für sich und die Macht immer mehr auf sich zu vereinen, auf immer kleinere Gruppen. Die großen Verschmelzungen der vielen kleinen Unternehmen, die man natürlich schwerer führen kann, als wenn man so 2, 3 Spitzenpositionen hat, das so entsprechend umzufunktionieren. Und das Ganze natürlich unter dem Vorwand, wir wollen die Welt retten, wir wollen die Welt menschlicher machen, wir wollen einen Stakeholder-Kapitalismus haben ohne überhaupt zu erklären, wie das umgesetzt werden soll. Also das ist schon alles ziemlich abenteuerlich. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen in den verschiedenen Gebieten im Volk ihre eigenen Staatschefs oder ihre eigenen hohen Beamten vielleicht sogar jagen, vielleicht sogar gefährden würden, wenn sie wüssten, dass sie dort am WEF Davos Forum überhaupt teilnehmen. Also wir sehen ja jetzt auch schon, wie jetzt die Medien anfangen, das Ganze schon im Vorfeld zu verteidigen. Diese, auch Herrn Schwab und so weiter. Ich weiß nicht, ob das heute noch kommt, dass die Medien zum Beispiel Herrn Schwab verteidigen.
Ich hatte es gerade vor, ja.
Ach so, das hattest du gerade vor, deshalb frage ich gerade. Du warst gerade abgelenkt in dem Moment, denn das ist jetzt wirklich wichtig. Wir sehen, wie ein Schulterschluss der Medien, der Politikdarsteller und der gesamten Hardcore-Strukturen mehr oder weniger gemeinsam sich jetzt für das WEF stark machen müssen, weil sie eben halt merken, und das ist das gute Signal, es entsteht Unsicherheit und die Masse glaubt das ganze Spiel eh nicht mehr. Aber die Schweigespirale ist noch nicht gebrochen, aber das könnte sich schnell ändern.
Ja, also ich war gerade dabei, das mal rauszusuchen, was wir da so an Überschriften haben und wer diese Überschriften so bringt. Das ist also zum Beispiel die Tagesschau, die titelt Verschwörungsmythen Klaus Schwab, das WEF und der Great Reset. Und da versuchen also Faktenfeinder etwas zu widerlegen, was überhaupt nicht geht, weil man kann einfach nicht mehr behaupten, dass Klaus Schwab mit seinem Buch Great Reset nicht für solche Themen gesorgt hätte. Er höchstpersönlich mit seinem Co-Autoren Malnet, die beiden haben dafür gesorgt. Und auch die folgenden Bücher, also wo es ja um die vierte industrielle Revolution geht, also den Umbau der Gesellschaft zu digital und künstlicher Intelligenz, da bleibt ja gar kein Zweifel offen. Aber es scheint eine flächendeckende Aktion zu sein. Denn was sehe ich hier in der Aufzählung? Der Tagesanzeiger schreibt Verschwörungsanhänger und das WEF. Der Schweizer Blick schreibt Feindbild Davos, Verschwörungstheoretiker nehmen das WEF aufs Korn. Dann NTV schreibt Mythen um Weltwirtschaftsforum, Verschwörungsanhänger kreieren das Feindbild Davos. Die Berliner Zeitung schreibt, Feindbild Davos, diese Verschwörungstheorien kursieren zum Weltwirtschaftsforum. 20 Minuten aus der Schweiz schreibt, darum schießen sich Verschwörungsanhänger so aufs WEF ein und so weiter und so fort. Also ihr werdet mit Sicherheit in der nächsten Zeit, in den nächsten Tagen konfrontiert werden mit weiteren dieser Hinweise. Das zeigt wieder, dass es eben doch, das Wort Gleichschaltung soll man ja nicht sagen, aber ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, dass da eben generalstabsmäßig eine Aktion stattfindet, eine Strategie, um eben jetzt doch das Bild von Davos irgendwie aufrechtzuerhalten und zu retten. Und wir haben ein Video vorliegen, das kommt nachher auch rein, wo zum Beispiel freie Journalisten aus einem englischsprachigen Land gerade hier in Davos vor Ort waren, Filmaufnahmen gemacht haben von einer Gruppe dieser insgesamt 5000 Polizisten und Militärs, die diese hochrangigen Herrschaften dort bewachen und beschützen sollen. Und ein Polizist hat sich da aus der Gruppe gelöst. Im Namen aller ist er dahin gegangen und hat gesagt, er möchte auf gar keinen Fall, dass sein Gesicht weltweit jetzt irgendwo in den Medien erscheint, denn er habe Familie und er mache hier nur seine Arbeit. Mit anderen Worten, Andreas, da scheint auch eine Sorge zu sein, dass man vielleicht mit diesen Leuten beim WEF in einen Topf geworfen wird.
Bestimmt ist das so, aber ich befürchte, dass die linken Scheuklappenjournalisten der Hofmedien das selbst glauben, was sie permanent von sich geben. Das ist das Hauptproblem, weil wir feststellen, dass der Normalbürger mit einem halbwegs ordentlichen Intellekt und mit einem halbwegs Interesse an der politischen Lage längst erkannt hat, dass die Situation anders ist, als man es uns versucht zu erklären. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Polizisten, viele Sicherheitsbeamte tatsächlich jetzt auch sagen, okay, ich kann mir das nicht leisten, meinen Job zu verlieren. Ich muss das Haus finanzieren von meiner Familie. Ich habe Frau, Kind, was auch immer. Bin womöglich sogar noch tatsächlich Frau und Kind. Das ist als Mann, das ist ja schon fast heute ungewöhnlich. Also das heißt, hier beginnt dann natürlich eine Situation, dass deutlich wird, wie viele Menschen eigentlich nicht hinter dem stehen, was da abläuft. Und das ist genau der Punkt. Es fehlt eigentlich nur noch ein Zündfunke, dass das Ganze plötzlich kippt. Dieser Kipppunkt, der wird ja so oft missbraucht, dieser Begriff. In dieser Situation ist er wirklich angebracht und es könnte kippen, und zwar im Interesse der Menschen und das sogar zeitnah. Und das spürt man auch an dem Druck, den die Systeme machen.
Also, jetzt möchte ich noch mal hier Beweise antreten für alle Faktenfeinder bei der Tagesschau und Co., dass sie sich das doch vielleicht auch mal ein bisschen näher ansehen sollten. Denn The Great Reset, das Buch, das Klaus Schwab im Juli 2020 veröffentlicht hat, da gibt es sehr detaillierte Hinweise. Wir erinnern uns, Anfang 2020 ist die sogenannte Pandemie weltweit also ausgebrochen. Und es ging so ganz langsam los. Erst war das ja eine Epidemie und dann wurde es wenige Wochen später von der WHO zu einer Pandemie erklärt. Dieses Buch Great Reset ist ziemlich dick. Ich weiß jetzt nicht die Seitenanzahl, aber es sind ein paar hundert. Und wenn man ein solches Buch schreibt mit so detaillierten Angaben, dann und dieses Anfang Juli veröffentlicht wird, ist nicht davon auszugehen, dass man das Ganze vielleicht vorher in 4 Wochen zusammengeschrieben hat, sondern dazu braucht man eine Weile. Wir gehen gar nicht davon aus, dass Herr Schwab mit seinem Co-Autoren das alleine geschrieben hat, sondern dass da vieles eingeflossen ist von Zuträgern, die um ihn herum sind. Dennoch braucht es Zeit. Mindestens ein paar Monate. Dieser Zeitabstand,
Jahrzehnte.
Ja, vielleicht sogar Jahrzehnte, aber gut, dieser Zeitabstand, Beginn des Ausbruchs Anfang 2020 und Erscheinen des Buches Anfang Juli 2020, also gerade ein halbes Jahr später, der passt nicht für die Aussagen, die Klaus Schwab darin trifft, nämlich über die Folgen der Pandemie. Und wenn wir heute über große Unruhen, Lebensmittelunterbrechungen und so weiter sprechen, dann sind das Dinge, die man damals noch nicht in den Zusammenhang hätte bringen können. Und heute wissen wir, es ist ja gar nicht alleine Covid, sondern es ist jetzt der Krieg und alles andere, was genau zu den Verwerfungen geführt hat, vor denen die Welt jetzt steht. Und Herr Schwab hat das in seinem Buch folgendermaßen beschrieben. Die Covid-19-Krise wird uns in die schwierigsten Zeiten, denen wir seit Generationen gegenüberstehen, stürzen. Millionen von Unternehmen werden untergehen. Der durch den Lockdown hervorgerufene Schock für die Weltwirtschaft ist der bisher schwerwiegendste und abrupteste in der aufgezeichneten Wirtschaftsgeschichte. Es wird eine weltweite Arbeitsmarktkrise von gewaltigen Ausmaßen entstehen. Eine der größten Gefahren für die Zeit nach der Pandemie sind soziale Unruhen. In einigen extremen Fällen könnte dies zum Zerfall der Gesellschaft und zum politischen Zusammenbruch führen. Für viele solcher Staaten wird die Pandemie der exogene Schock sein, der sie zum Scheitern bringt und noch weiter hinabsinken lässt. Eine der offensichtlichsten Folgen für die reicheren Teile der Welt des wirtschaftlichen Elends ist, dass die Unzufriedenheit und der Hunger in den fragilsten und ärmsten Staaten eine neue Welle der Massenmigration in ihre Richtung auslösen wird. Und schließlich, eine Rückkehr zum normalen Geschäftsbetrieb wird nicht passieren, weil es nicht passieren kann.
Und wenn man diese Dinge so durchliest und das Ganze nicht als Prognose, sondern einfach mal unter dem Begriff Agenda mal versucht zu sehen, dann erkennt man natürlich auch anhand der Entscheidungsträger in der Politik, und wir wissen, dass die Politiker selbst meistens auch aufgrund ihrer Fähigkeiten nicht alleine entscheiden dürfen, sondern Entscheider im Hintergrund haben. Und wenn wir wissen, wie viele Politiker alleine jetzt in Davos beispielsweise jetzt hingepilgert kommen, um den großen Mann Klaus Schwab zu besuchen. Wenn wir sehen, dass die Hälfte aller Besucher aus der medialen Szene kommen, das heißt von den Medien kommen. Das heißt also mittlerweile eine Art Propaganda- und Politiker-Darsteller-Organisation dort mehr oder weniger sich formiert. Und das Ganze jetzt im Kontext zu diesen Prognosen stellt, dann erkennt man mehr oder weniger, wenn man das durch Agenda ersetzt, eine ganz andere Sichtweise.
Ja, und es ist immer wichtig, wir haben diese Punkte ja schon 2-3 Mal hier im Laufe der vergangenen Jahre aufgeführt, aber es ist sehr wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, denn entweder Klaus Schwab ist vergleichbar mit Jeremia oder Jesaja oder Ezekiel oder so, das sind die alten Propheten aus dem Alten Testament, die wirklich vorausschauen konnten, weil sie nämlich von oben her beschienen waren. Oder es lag eine Agenda vor. Sorry, wenn ich das so sage, die hier peu à peu abgearbeitet wird.
Also auf mich scheint es so, denn wir sehen ja jetzt die Ergebnisse. Und aus der Rückschau heraus kann man natürlich hervorragend ableiten. Im Vorfeld ist es immer ein bisschen schwierig zu erwarten, was kommt. Und es geht auch nicht darum, ach, wir haben es ja schon gleich gesagt, dass das so kommen wird. Nein, im Nachhinein erkennen wir, dass diese Agenda bereits im Sommer 2020 durch Herrn Schwab bekannt gegeben wurde und dementsprechend regelrecht generalstabmäßig abgearbeitet wurde.
Ja, und wenn wir uns heute anschauen, wie sieht denn das Programm des WEF für die nächsten Tage in Davos aus? Dann heißt es folgendermaßen, erster Punkt, Bewältigung der gegenwärtigen Energie- und Nahrungsmittelkrisen im Rahmen eines neuen Systems für Energie, Klima und Natur. Zweitens, Bewältigung der gegenwärtigen Wirtschaft mit hoher Inflation, geringem Wachstum und hoher Verschuldung im Rahmen eines neuen Systems, für Investitionen, Handel und Infrastruktur. Was ist damit wohl gemeint, Andreas?
Naja, es wird ja die Wirtschaft komplett, wie sie mal war, richtungsmäßig abgeschafft, die ja die Bedürfnisse der Menschen befriedigen sollte, und zwar zugunsten der reinen spekulativen Wirtschaft. Das heißt, unterm Strich gesehen erkennt man hier deutlich, dass die Macher des WEF vor allem eines im Ziel haben, dass ihre Gelder nicht an Wert verlieren und dass ihre Position, was den Reichtum anbelangt und die Macht anbelangt, auf keinen Fall tangiert wird, auf keinen Fall, sondern noch weiter ausgebaut wird. Und aus diesem Grunde gibt es ja diese neue Wirtschaftsinvestitionsmöglichkeiten, wofür sogar eine eigene Börse in New York aufgebaut wurde, dass man jetzt in richtige, einfach nur in die Natur investiert. Das heißt, die neuen Gelder werden ja jetzt investiert. Die vielen Gelder, die ständig neu hinzukommen in die Wirtschaft, die gehen ja nicht an die alleinerziehende Mutter, die es bräuchte, sondern es geht ja immer wieder in dieselbe Gruppe der Ultrareichen, weil die Kleinen abgeschafft werden. Klammer auf, sollen, Klammer zu, mittelständische Unternehmen, kleine Betriebe, Selbstständige. Denn diese große Masse an kleinen Unternehmen kann man nicht steuern. Wenn man aber 3-4 große Konzerne hat, ist die Steuerbarkeit eben halt ganz wichtige Voraussetzung. Und das ist das Ziel, was wir hier gerade haben. Und ich glaube ganz einfach, in diese Richtung soll es jetzt hin entwickelt werden. Und wir werden sehen, dass diese Machtstrukturen sich immer weiter ausbauen sollen. Und wer das nicht erkennt, der muss natürlich auch die Konsequenzen tragen.
Ich hatte euch jetzt 2 Punkte von 5 Tagesordnungspunkten vorgelesen. Ich werde die anderen auch euch gleich noch sagen. Aber was auffällt, Andreas, ich habe das gerade mal hier in meinem Text farblich markiert. Alle 5 Punkte sprechen von einem neuen System. Von einem Rahmen eines neuen Systems. Also nochmal, ich lese es jetzt einfach nochmal alles vor. Bewältigung der gegenwärtigen Energie- und Nahrungsmittelkrise im Rahmen eines neuen Systems für Energie, Klima und Natur. Zweitens, Bewältigung der gegenwärtigen Wirtschaft mit hoher Inflation, geringem Wachstum und hoher Verschuldung im Rahmen eines neuen Systems für Investitionen, Handel und Infrastruktur. Drittens, Bewältigung des derzeitigen Gegenwinds in der Industrie im Rahmen eines neuen Systems zur Nutzung von Spitzentechnologien für Innovation und Widerstandsfähigkeit des Privatsektors. Viertens, Bewältigung der derzeitigen sozialen Anfälligkeiten im Rahmen eines neuen Systems für Arbeit, Qualifikationen und Pflege. Und fünftens, Bewältigung einer derzeitigen geopolitischen Risiken im Rahmen eines neuen Systems für Dialog und Zusammenarbeit in einer multipolaren Welt.
Ja, und das ist wirklich unglaublich interessant, dieses neue System. Es geht nicht nur darum, dass wir ein neues System brauchen, denn das brauchen wir tatsächlich, sondern wer glaubt, dass er die Fähigkeit hat, als Architekt diese neuen Systeme dann aufzubauen. Und da möchte ich noch mal kurz an Albert Einstein erinnern, der sinngemäß mal gesagt hat, man kann Probleme nicht mit den Methoden lösen, die zu ihnen geführt haben. Und das ist ein äußerst weiser Spruch und den kann man ruhig als Feststellung einmal annehmen. Und den kann man sogar noch ausdehnen. Man kann Probleme nicht über die Institutionen lösen, die an ihrer Entstehung beteiligt waren und die sitzen dort alle. Und noch mehr. Man kann Probleme nicht von den Menschen lösen lassen, die für ihre Entstehung die Verantwortung tragen. Und das ist genau der Punkt. Wir haben hier eine Riesengruppe von Brandstiftern, die sich jetzt treffen zu einem Feuerlöscherkongress. Und das ist das Hauptproblem. Für mich ist das ein Feuerlöscherkongress von lauter Pyromanen. Und das ist das Entscheidende, was wir hier gerade haben.
Auf jeden Fall können wir eine Sache doch klar auch verbuchen. Es gibt schon einen erkennbaren Sieg für die freien, für die alternativen Medien, die überhaupt das Bewusstsein dafür geschärft haben, dass die Herrschaften offenbar in Sorge sind, die Kontrolle auch zu verlieren. Ich meine, diese flächendeckende Strategie heute in allen Medien, allen Hofberichterstattungsmedien auf jeden Fall, nämlich die Verschwörer anzugreifen, die Bösen, die bösen Verschwörer, die das schöne WEF mit diesen ehrenwerten Plänen so diffamieren. Die Frage ist, warum haben die Herrschaften in Davos denn nicht in ihren Ankündigungen geschrieben über Great Reset, über Green Deal, über das neue Normal, über Build Back Better und so weiter. Sie trauen sich das offenbar nicht mehr auszusprechen, weil diese Begriffe natürlich von den freien Medien zerklaubt und analysiert wurden. Und das heißt, Andreas, auch hier merkt man, das Licht der Wahrheit kommt immer deutlicher zum Ausdruck und die Arbeit für solche Leute wird auch immer schwieriger.
Man hat die Menschen einfach unterschätzt, vielleicht auch an der Stelle. Vielleicht waren sie noch nicht so sturmreif, wie man sie sich gewünscht hätte an der Stelle. Und wir dürfen nicht vergessen, was ich vorhin ansprach, diese neuen Märkte, dass man Ressourcen kauft, das heißt, ohne etwas mit ihnen zu machen. Berge werden gekauft, Wälder werden gekauft, Seen werden gekauft. Da fragt man sich, was will man damit? Gar nichts. Alleine nur sie zu haben, um sie dann im Prinzip der Natur zu überlassen. Und das soll die Rendite bringen, fragt man sich. Ja, in dem Moment, in dem man investiert und diesen Markt erst einmal salonfähig gemacht hat, dann steigt die Nachfrage und dann steigen die Preise. Jetzt stellt sich aber die Frage, wo kommen denn später mal die Renditen her? Die Renditen kommen daher, dass der Mensch, der heute noch kostenlos durch einen Wald laufen darf und die Waldluft schnuppern, jemand, der durch einen See schwimmen darf und damit mehrere Kubikmeter Wasser durchschwimmt mit seinem Körper, das ist alles noch kostenlos. Wenn aber irgendwann die Eigentümer da sind, dann können die sagen, du pass mal auf, du hast hier 3 Kubikmeter Wasser durchschwommen, dafür erwarte ich von dir eine Gebühr. Oder für den Waldspaziergang hier so kostenlose Luft atmen, das geht nicht mehr. Dieser Markt ist gerade komplett im Aufbau und der tobt ganze Länder, ich denke an Costa Rica zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel eine ganze Menge von diesen Großinvestoren, weil die zum Beispiel auch keine eigene Armee haben und die sind zum Beispiel dort und haben große Bereiche von Seiten der Hochfinanz aus New York dort gekauft, nur um sie in das private Eigentum von Kapitalsammelbecken zu überführen. Und so wird ein Land nach dem anderen in Gang gesetzt. Und man will natürlich von diesen Dingen ablenken und möchte deshalb diese Themen wahrscheinlich auch nicht mehr so deutlich ansprechen.
Interessant ist auch, dass bei diesen Herrschaften die beiden Begriffe Klimawandel und Massenmigration in einen Topf geworfen werden. Das heißt, wir können also jetzt mit Beginn der Veranstaltung in Davos auch damit rechnen, dass wir zunehmend mehr Hofberichterstattung bekommen werden, genau zu diesem Thema, nämlich, dass man diese Massenmigration, unter der Deutschland beispielsweise schwer keucht und ächzt, wo eben Gemeinden abwinken und sagen, wir können niemanden mehr aufnehmen. Es sind im letzten Jahr Millionen gewesen, sowohl Ukrainer als eben auch aus allen anderen Ländern, afrikanischen und arabischen vor allem, was natürlich zur Umgestaltung der gesamten Kultur führen muss und auch schon geführt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall werden diese beiden Begriffe jetzt zusammengefasst. Das heißt mit anderen Worten, wenn du sagst, ich kann in meiner Gemeinde wirklich niemanden mehr aufnehmen, oder Großstädte sagen, wir haben keine Wohnräume mehr für die vielen Migranten, dann ist die Conclusio daraus nicht, dass man sagt, okay, da müssen wir schauen, wie wir das Problem lösen und wohin wir vielleicht die Massenmigration lenken könnten. Nein, denn wir sind ja alle mehr oder weniger am Klimawandel schuld, vor allem die westlichen Staaten. Und deswegen haben die jetzt die Pflicht, alle aufzunehmen, egal wie. Und damit sind wir ja bei einem Thema, Andreas, Wohnungsmarkt und so weiter. So viele Wohnungen, wie gebraucht werden, können überhaupt nicht gebaut werden. Das heißt, was wäre der nächste Schritt? Jemand, der in einem großen Haus vielleicht nur zu zweit lebt, könnte verdonnert werden, Menschen einfach mit aufzunehmen.
Ja, das sieht ja schon ziemlich danach aus. Es wird ja schon so ein bisschen dieses Asoziale hineininterpretiert, wenn jemand, der sein Leben lang hart gearbeitet hat und vielleicht jetzt alleine mit seiner Frau in einem Haus mit 120 Quadratmetern wohnt und den Lebensabend dort, den wohlverdienten, möchte ich hier deutlich unterstreichen, in vielen Fällen einfach dort erleben möchte. Und jetzt heißt es, das kann ja wohl nicht wahr sein, in Anbetracht dieser vielen Armut und der Wohnungsnot, dass wir haben, dass da ein oder zwei Personen mit solchen Quadratmetern arbeiten. Das waren aber Leistungsträger und das sind, wo sie drin wohnen, ihre eigenen Früchte. Und man kommt jetzt nicht auf die Idee und sagt, okay, wir müssen versuchen, die Migration jetzt runterzufahren, indem wir den Leuten vor Ort helfen. Die Möglichkeit hätten wir, es wäre wesentlich billiger, es wäre wesentlich günstiger für alle. Aber wir haben eines gelernt, so kommt es mir zumindest vor, Menschenrechte verwirkt man, wenn man eine Heimat hat und in seiner Heimat wohnen will. Menschenrechte hat man offenbar nur, wenn man auf der Flucht ist. Also wird natürlich eine Fluchtmotivation in Gang gesetzt, denn dann erst komme ich in den Anspruch der Menschenrechte. Das muss man mal durchdenken, welche Art von Propaganda und Narrative hier hinterstehen.
Ja, und es gibt eben nicht nur hier Veränderungen, die zu erwarten sind, sondern jetzt geht es auch, Andreas, um die Rücklagen, um den Wohlstand, der vor unseren Augen mehr oder weniger dahinschmelzen muss durch die hohen Anforderungen, die Herr Schwab ja schon vor 2,5 Jahren vorauszusagen wusste. Die Welt schreibt zum Beispiel, dass die Sparkassen wegen der hohen Lebenshaltungskosten viele Bürger an der Belastungsgrenze sehen. Und da geht es längst um mehr Personengruppen als eben nur die Geringverdiener. Die Präsidentin des Deutschen Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe, die Frau heißt Liane Buchholz, die rechnet damit, dass vor allem die Bau- und die Lebensträume von jungen Mittelstandsfamilien bald platzen werden. Schuld sei die Inflation, die sich derzeit in die Mitte der Gesellschaft frisst. Was bedeutet diese beunruhigende Entwicklung für die nähere Zukunft?
Also erst einmal ist das sehr ernst zu nehmen, weil gerade öffentlich-rechtliche Sparkassen dem Regionalprinzip untergeordnet sind, genau wie Volksbanken, die genossenschaftlich organisiert sind, wo die Menschen regional in bestimmten Gebieten sich mit finanziellen Mitteln versorgen durch Kredite und Kapitalanlagen und so weiter. Das waren übrigens die Garanten im Finanzsystem auch nach dem Zweiten Weltkrieg, den Mittelstand wieder flott zu bekommen. Und das große Problem ist, das wissen wir, der Vorstand einer Sparkasse, wenn der zu einem Schützenfest auf seinem Landgebiet dort, wo er sitzt, geht, der kennt fast alle seine Kunden und jeder weiß, das ist der Vorstand und jeder begrüßt ihn sogar mit Namen. Es ist ganz wichtig für die Emotionen, als wenn ich eine große kommerzielle Bank habe, einen großen Konzern, der sitzt in Frankfurt und entlässt Leute in Rendsburg in einer Filiale, wobei er nicht einen einzigen Menschen dort kennt. Er kennt auch keinen der Kunden. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Also Frau Buchholz, das ist die Dame, eine sehr hochkompetente Frau. Ich habe mir das angesehen, was sie so auch schon so veröffentlicht hat. Sie ist eine Professorin, die spricht hier Klartext. Und sie redet hier von Haushalten mit einem Einkommen von bis zu 3.500 Euro pro Monat, und zwar nach Steuern, also netto, was ja unter den gegebenen Umständen zwar als Gut- oder Hochverdiener mittlerweile gilt, aber längst kaum noch Spielraum zum Sparen oder Investieren lässt für andere Dinge. Machen wir uns nichts vor. Und die hohen die hohen Preise für die Energie und Lebensmittel, das erkennt die Frau Buchholz sehr deutlich, bedroht den Mittelstand mit einer Überschuldung. Und eine Überschuldung ist eine Form der Insolvenz. Also es gibt ja Überschuldung und es gibt Zahlungsunfähigkeit. Beides sind Begriffe, die die Insolvenz beschreiben. Es geht nicht nur darum, dass man da irgendwie ein bisschen höher ist in der Schuld, sondern dass man pleite ist. Aus Sicht der Banken ist die Entwicklung der Baufinanzierungsnachfrage hier ein ganz wichtiger Indikator. Und da haben wir gerade drüber gesprochen. Und den Sparkassen bricht also das Neugeschäft nahezu komplett weg. Stattdessen wollen die bestehenden Kunden, die bei der Sparkasse also Kredite haben, Hypotheken nennt man das, die wollen reihenweise ihre Tilgungsraten reduzieren, weil sie die Belastung gar nicht mehr stemmen können. Nur muss man eines wissen, dass das Ganze auch für die Sparkassen, für diese Regionalbanken ein Problem wird, denn die Sparkassen sind mit Abstand Marktführer in diesem Geschäft der Baufinanzierung und verdienen damit auch ihr Geld.
Andreas, wir sprechen ja öfter darüber, dass zum Beispiel die Zinsen gestiegen sind, die staatlichen Förderungen für die Häuslebauer mehr und mehr gestrichen werden. Andererseits die Green Deal Energieanforderungen mega teuer werden. Viele müssen umrüsten in ihren Systemen. Das könnte natürlich auch alles damit zusammenhängen.
Bestimmt. Also die Bau- und Immobilienbranche warnt ja sogar vor einem Kollaps. Denn alle Anzeichen deuten darauf hin, dass es im Jahr 2023 einen dramatischen Einbruch geben wird. So heißt es zum Beispiel in einem Appell der Bauplanungs- und Immobilienwirtschaft. Das hat die Welt deutlich beschrieben und herausgestellt. In den kommenden Jahren könne man froh sein demnach, wenn noch rund 200.000 Neubauten insgesamt fertiggestellt werden. Das politische Ziel sind eigentlich rund 400.000 neuer Wohnungen pro Jahr. Wir dürfen nicht vergessen, wie hoch ist die Nettozuwanderung im Verhältnis zur Abwanderung der meistens Leistungsträger, der sogenannten Biodeutschen. Also das heißt also, die Nachfrage nach Wohnraum wird hier immer größer und hier wird es deutlich. Platzen werden dabei jetzt vor allem erst einmal die Bau- und Lebensträume von jungen, in Arbeit und Brot stehenden Familien in Deutschland, die jeden Tag hart arbeiten und wünschen sich von Herzen eine Wohnung oder ein kleines Häuschen. Und unter Druck stehen natürlich auch die Bauherren und Immobilienbesitzer, die absehbar eine Anschlussfinanzierung brauchen. Man macht ja Finanzierung meistens auf 10 Jahre fest und dann oder 5 Jahre fest und irgendwann läuft diese Zinsfestschreibung aus und dann muss man nachfinanzieren. Und wenn dann der Zins von 1% auf 6% oder 5% steigt, dann brechen sich viele finanziell das Genick. Eigentlich relativ einfach zu verstehen. Die Immobilienpreise der letzten Jahre sind ja auch nicht aufgrund einer Wertsteigerung gestiegen, sondern durch eine künstlich eingeleitete Immobilieninflation. Viele haben sich gefreut über die teurer werdenden Preise, weil sie glauben, sie sind dadurch wohlhabender geworden. Das ist aber keine Wertsteigerung, sondern eine Preissteigerung und die kommt durch die Immobilieninflation. Und hier hat die EZB, die Europäische Zentralbank, ganze Arbeit geleistet mit ihrem viel zu niedrigen Zinsniveau im Verhältnis zur Inflationsrate, wodurch die Preissteigerungen erst möglich wurden. Letztlich werden jetzt viele Menschen ihre Immobilien verlieren, da die Preise in vielen Gebieten dramatisch fallen werden und gleichzeitig die Zinsbelastung steigt. Um sich das vorzustellen, würde man zum Beispiel in Kürze, nehmen wir mal nur einen moderaten Zinssatz annehmen von 6% Zinsen auf 10 Jahre festgeschrieben für eine Hypothek, also Kredit für ein Haus. Und gleichzeitig würde das Preisniveau der Immobilie jetzt sich künftig um nur 6% reduzieren. 6% Verfall pro Jahr Das halte ich für übrigens absolut moderat gerechnet. Dann wäre der Realzins für den Bankschuldner, also für den Kreditnehmer, 12% effektiv. Denn ich muss das finanzierte Gut und die Kosten für das Geld, das ich aufgenommen habe, addieren. Und dann komme ich auf 12%. Und diesen Zusammenhang, den verstehen leider nur die allerwenigsten. Und 12% Kapitalbedienung ist für die meisten nicht machbar.
Andreas, dazu kommen ja auch noch weitere Punkte, wie die Auswirkungen der Deindustrialisierung, über die wir hier immer wieder sprechen. Das kann man ja auch schon hochrechnen. Und viele noch gesunde Unternehmen verlagern ganz augenfällig jetzt ihre Produktion ins Ausland.
Das ist ein wirkliches Problem. Und man erkennt hier übrigens deutlich auch, wir machen ja immer gern die Geopolitik im Hintergrund, wir erkennen hier den wirtschaftlichen Krieg, den die USA gegen Europa führen. Auch das verstehen nur die wenigsten. Das ist der Krieg, der dahinter steht. Erst hat man den Wirtschaftsstandort über ihre EU-Institutionen quasi ruiniert und NATO und so weiter, Kriege und so weiter. Und dann wird dem amerikanischen Kongress jetzt eine hohe dreistellige Milliardensumme, im letzten Jahr ist das passiert, als Kredit zur Verfügung gestellt, um die dann noch halbwegs gesunden europäischen Unternehmen dann noch in die USA zu locken. Und dann argumentiert noch und sagte nach dem Motto, guck dir mal diese mangelnde Kalkulierbarkeit da in Deutschland an. Hier bei uns kannst du kalkulieren, du hast günstige Rohstoffpreise, du hast vor allem sichere Rohstoffe, du hast sichere Energie, die wir liefern können und so weiter. Das ist ja in Deutschland alles nicht mehr möglich. Und so werden die dann noch weggelockt. Das ist ein Krieg gegen Deutschland,
finde ich. Vor dem ja William Toll gewarnt hat, da kommen wir auch gleich noch mal drauf. Aber ich möchte jetzt zunächst noch hier beim Thema bleiben. Kommen wir mal zurück zum deutschen Immobilienmarkt, dem ja laut eines anderen Artikels von der Welt, so schreiben die das jedenfalls, eine Spaltung droht. Demnach hat sich am Häusermarkt ein Preiswandel bereits vollzogen. Viele Eigentümer dürften auf Immobilien sitzen, die jetzt fast unverkäuflich sind. Du hattest davor in den vergangenen 2,5 Jahren durchgehend gewarnt. Und in einem anderen Bereich boomt der Markt unvermindert weiter. Wie ist denn das zu erklären?
Naja, man muss wissen, es gab niemals den europäischen Immobilienmarkt, sondern man musste immer unterscheiden. Und da wird immer die Spreu vom Weizen getrennt analysiert. Also während Bestandsimmobilien, also gebrauchte Immobilien, überproportional an Wert verlieren zurzeit, da halten sich die Preise bei Neubauten dagegen noch relativ stabil. Die Bestandsimmobilien haben übrigens im letzten Jahr im Schnitt 6% an Wert verloren. Das ist viel. Das sind übrigens die 6%, die man auf den Zins, den man zahlt, wenn die Immobilie finanziert ist, raufrechnen muss, um den Realzins überhaupt zu kalkulieren. Noch gravierender fiel der Wertverlust übrigens bei bestehenden Apartments aus, also Eigentumswohnungen. Hier brachen die Preise um durchschnittlich 11,3% ein. Das war auch vorauszusehen. Aber es ist anders bei der Situation im Neubaubereich. Also diese konnten sich im Krisenjahr 2022 sogar noch um 5,2% verteuern, was ich allerdings nicht als beruhigend empfinde, sondern lediglich als weitere Erhöhung des Crashpotenzials auch bei den Neubauten.
Jetzt frage ich dich, woran liegt das denn? Ich dachte immer, dass die Nachfrage nach gebrauchten Immobilien grundsätzlich höher ist, da die Verkäufer oft viele wertsteigernde Einbauten nicht bezahlt bekommen.
Ja, das ist üblich, wenn zum Beispiel jemand ein Haus hat, ein gebrauchtes, und da ist ein Garten angelegt und da sind dann beispielsweise Betonsteine verlegt, dann bekommt der die natürlich im Normalfall nicht mit reingerechnet in den Kaufpreis. Das ist ja damit gemeint auch, um das vielleicht noch mal kurz zu erklären. Ja, die Käufer haben offensichtlich ein hohes Interesse, durch die politische Einflussnahme natürlich, an modernen und energetisch höchstklassigen Wohnhäusern mit wenig Energieverbrauch. Energie ist das Hauptthema noch und nöcher, aber das heutige Energieniedrighaus ist ja in wenigen Jahren schon wieder ein alter Schuppen, der vielleicht dann überhaupt nicht mehr dem Standard entspricht. Diese langfristige Kalkulierbarkeit vermisse ich. Das ist ein Ergebnis der bestehenden Politik, die letztlich darauf angelegt ist, dass man mit diesen Übergangseffekten und mit dieser Immobilienpolitik die Eigentumsimmobilie für einen einzelnen Bürger insgesamt abschaffen will. So kann ich es nur interpretieren. Vergessen wir bei all diesen politisch künstlich eingeleiteten Entwicklungen, die wir hier besprechen, gerade der jüngeren Vergangenheit durch die EZB und den EU-Machenschaften, die deutlich ihre Aufgaben verfehlt haben, nicht auch noch das drohende Fallbeil des Lastenausgleichsgesetzes?
Also ich frage mich jetzt, wie soll man denn als betroffener Immobilienbesitzer auf diese Entwicklungen reagieren? Es ist ja nicht alles. Es kommt ja auch der drohende Crash der Währungen dazu. Das wird ja auch immer offensichtlicher und ist längst keine Verschwörungstheorie mehr. Und natürlich auch der Unternehmensbeteiligungen wie Aktien und so weiter.
Genau, das Ganze ist ja ein Sammelsurium und wir sehen diese hybride Entwicklung, die dort stattfindet, auf allen Bereichen. Und das läuft letztendlich auf einen Punkt zusammen, wo diese gesamten einzelnen Gebiete wieder zusammenfallen, auch auf diesen einen Punkt. Wir haben ja oft darüber gesprochen. Übrigens in unserem Kongress im März, den Online-Kongress, werde ich einen 7-Punkte-Plan ganz konkret darstellen, wie man in dieser Zeit aus meiner Sicht reagieren sollte. Und da geht es vor allem um die Vermögenssicherung, um sein Vermögen schadlos durch die Krise zu bekommen. Vor allem auch deshalb, weil Mittelständler beispielsweise momentan die Ärmel hochgekrempelt haben und würden gerne wieder einen Neuaufbau starten. Aber sie sehen momentan, dass der Zusammenbruch noch gar nicht richtig stattgefunden hat. Also müssen sie irgendwie durchkommen. Gerade Immobilieneigentümer sind ja besonders betroffen von dieser ganzen Misere, weil das Haus oder die Wohnung den größten Teil des Vermögenswertes darstellt bei den meisten Menschen. Das größte Kapital, wenn ich einen Normalbürger frage, ist meist die Immobilie. Das ist riskant, so eine starke Ballung eines Klumpenrisikos. Aber auch andere Dinge gehören unter die Lupe. Immobilienfonds oder auch Aktien- und Rentenfonds unterliegen den derzeitigen Verwerfungen und die sich massiv auswirken werden, aus meiner Sicht. Viele entnervte Bürger verkaufen in Europa respektive Deutschland übrigens ihre Immobilien oder auch Firmen aufgrund dieser ganzen Dinge und wissen da nicht, was sie mit dem Vermögen machen sollen. Gerade die Leute, die jetzt reagieren wollen auf diese Situation, stehen dann da oft, wissen nicht weiter. Speziell also zu dieser Thematik bekomme ich ja relativ viele Anfragen über die Wissensmanufaktur oder auch über diesen Telegram-Kanal. Oft kann ich auch mal darauf antworten. Ich versuche es meistens. Auf jeden Fall werde ich im Rahmen unseres Kongresses dieses Thema ziemlich explizit durchnehmen.
Ich danke dir, Andreas. Es sind bewegte Zeiten, in denen wir uns befinden. Und wir haben oft darüber gesprochen, dass jeder Einzelne die Möglichkeit hat, sich auch nicht nur irdisch, sondern geistig auf die Dinge einzustellen, um möglichst unbeschadet da durchzukommen. Ich freue mich auf ein neues Video von dir, Andreas, was du demnächst veröffentlichen wirst, wo du auch eine Anleitung gibst dazu, wessen es bedarf, dass man diese Zeit gut durchsteht.
Ja, ich habe das versucht nochmal zu durchdenken, diese beiden Videos, die ich machte im letzten Jahr über den Zusammenbruch des Mittelstandes und diese historische Aufarbeitung und so weiter. Ja, und dann habe ich nachgedacht, was ist jetzt der Mehrwert? Ich könnte jetzt noch ein Video machen, wo ich es noch detaillierter beschreibe und so weiter und so fort, aber wie gehen wir damit um? Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht und ich habe ja einen wirklich wunderbaren Freundeskreis von Experten aus verschiedenen Bereichen, wo ich dann mit denen immer wieder mal zusammensitze. Wir sind dann in kleinen Konferenzen geschaltet und arbeiten uns dann als wirklich im Geiste brüderlich zusammen und haben uns da Gedanken gemacht, was ist jetzt eigentlich die Lösung? Wie konkret müssen wir vorgehen? Und das ist möglich aus meiner Sicht. Und darüber werde ich jetzt in den nächsten Tagen ein Video aufnehmen.
Ich freue mich darauf. Andreas, ich habe es gerade schon angesprochen. Also das Thema William Toll. Ich hätte ja überhaupt nicht gedacht, dass wir uns doch immer wieder mit diesem Thema beschäftigen sollen, offenbar. Denn es gibt eine große Zerrissenheit unter seinen, ich sage es in Anführungsstrichen, Jüngern. Er spricht ja in seinen Vorträgen nicht selten darüber, dass er mehr oder weniger persönlich vom Schöpfer beauftragt sei, hier gewisse Informationen in den Raum zu bringen, um den Menschen zu helfen. Und unsere letzte Stellungnahme am Freitag, die hat dazu geführt, dass wiederum Zustimmung, aber eben auch Ablehnung kam von Leuten, die William Toll sehr treu folgen. Und die sagen ja, ihr seid so schlecht vorbereitet auf dieses so wichtige und umfangreiche Thema, dass wir euch auf die Sprünge helfen wollen. Und wir hatten in unseren Recherchen durchaus wahrgenommen, dass William Toll ein Buch geschrieben hat und veröffentlicht hat, gemeinsam mit seiner Frau Lisa. Dieses Buch trägt den Titel Konstanzes Kind, ein Roman, also ein, wie es heißt, ein fiktiver Roman, wo er aber offenbar, so wird es suggeriert, wir sind mal ganz vorsichtig, seine Lebensgeschichte darstellt. Jetzt ist es nicht so einfach, an dieses Buch jetzt schnell zu gelangen, zumal es nur eine limitierte Auflage zu sein scheint. Aber es gibt eine sehr erhellende, fast anderthalbstündige Analyse von einem jungen Mann, der heißt Lukas Becker und der firmiert unter Die neue Erde mit einem YouTube-Kanal. Das ist ein Video, das sehenswert ist und wir haben uns das beide auch angeschaut.
Ja, also dieser junge Mann, ich habe den mal so ein bisschen recherchiert. Ich glaube, er hat Medienwissenschaften studiert. Also das ist nicht irgendein Nobody, sondern jemand, der wirklich, das merkt man auch spätestens, wenn man ihn hört, wie sauber durchdacht er spricht, arbeitet, die Dinge analysiert.
Neutral
vor allem. Ich hatte gedacht bei dem letzten Podcast, weil ich habe William Toll einfach nicht wirklich viel Energie geschenkt. Das stimmt, weil ich ihn irgendwann mal gecheckt hatte und habe festgestellt, okay, wer Gustave Le Bon gelesen hat, die Manipulation der Massen, und gleicht dieses Wissen einfach mal ab mit dem, was da zurzeit gerade läuft mit William Toll, der erkennt sehr, sehr schnell, welche Mechanismen getriggert werden. Wir wissen in der Manipulation von Menschen aus dieser Wissenschaft heraus, dass man mit Argumenten, mit Logik keine Menschen erreichen kann, sondern mit Emotionen. Und Toll arbeitet mit reinen Emotionen. Und jetzt gibt es eine spirituelle Gemeinde. Eigentlich wollte ich das gar nicht so ausführen, aber die sagt dann, wenn du eine Gänsehaut spürst und wenn du einen Magen, ein Grummeln spürst, Flugzeuge im Bauch oder in Tränen ausbrichst bei den Vorträgen, die dort gehalten werden, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es die Wahrheit ist. So einfach kann man das nicht machen, denn jeder Hollywood-Film arbeitet auch auf dieser Methode. Wir müssen also sachlich fundiert die Dinge im Detail durcharbeiten. Wenn man sich mit diesem Bild, mit diesem Buch Konstanzes Kind, dürfen wir darauf eingehen, auf dieses Thema, was da eigentlich drinsteht, was da suggeriert wird. Konstanze war wie hieß die mit Nachnamen? Ich habe den Namen vergessen.
Das ist Konstanze Manziali. Und also nicht Marziali, sondern Manziali. Und das soll die Leibköchin von Adolf Hitler gewesen sein.
Richtig. Und die hat dort bis im Jahre 1945 in diesem Führerhauptquartier in Berlin quasi mit Hitler die Zeit verbracht. Und aus diesem Buch, welches Toll beschrieben hat, kommt heraus, dass Hitler wohl eine Affäre hatte mit dieser Frau. Heute würde man sagen, One-Night-Stand, das ist damals mit Sicherheit anders benannt worden.
Vorsichtig gehabt haben soll. Und ich weise noch mal darauf hin, darauf hat auch dieser Analyst immer wieder hingewiesen, es handelt sich um einen Roman, nach offizieller Sprache fiktiven Roman, der aber extremst eng an das Schicksal von William Toll angelegt zu sein scheint.
Also zumindest ist dieser Roman für mich aus meiner Sicht geeignet, die Muster, die Gustave Le Bon in der Manipulation der Massen beschreibt, hier mehr oder weniger zu bedienen. Es wird hier ein bisschen nebelig, dieser Begriff des Nebels, der tritt übrigens oft auf. Hitler kam plötzlich aus dem Nichts heraus, wie aus einem Nebel. Und das sind auch Vokabeln, die er für sich immer gerne wieder anwendet, Herr Toll. Und das sind für mich so bestimmte Dinge. Und die Suggestion, die dort hintersteht, ich fasse es mal kurz, weil wenn ihr euch diese Analyse anseht, dann ist das viel einfacher und schneller und auch klarer strukturiert aufzuarbeiten, weil wir wollen da gar keine Sondersendung machen, denn so viel Energie wollen wir da gar nicht reinstecken. Das ist einfach nicht wert aus unserer Sicht. Das soll aber nicht heißen, dass wir sagen, dass William Toll aus niederen Beweggründen irgendwelche Dinge macht. Das können wir nicht beurteilen. Wollen wir auch gar nicht beurteilen. Es sprechen nur viele Dinge dafür, zum Beispiel, dass er sagt, wir müssen ein Wir-Gefühl haben. Wir müssen uns entscheiden zwischen wir und ich. Und alles, was zwischen wir und ich ist, ist quasi ein Blutbad, was dazwischen steht. Also du musst dich entscheiden. Und das halte ich für gefährlich. Weil ich bin zum Beispiel auch jemand, der ein Wir-Gefühl mag. Wenn ich zum Beispiel ein Lied höre, ein klassisches Musikstück aus der Vergangenheit, dann kann ich durchaus sagen, dass wir im Kollektiv dieses Wir-Gefühl empfinden.
Naja, also der Kanal hier ist das beste Beispiel. Das ist ein Wir. Wir sind hier miteinander. Wir haben eine Interaktion. Ja. Ihr schreibt uns, ihr schickt uns wunderschöne Fotos. Übrigens vielen, vielen Dank. Wir haben einen Aufruf gestartet vor 2 Tagen und jetzt sind wir erstmal wieder eingedeckt mit den schönsten Sonnenunter- und Aufgangsfotos der Welt. Und dafür sind wir euch dankbar. Das ist eine Gemeinschaft.
Das stimmt ganz klar und das ist ja auch gut so. Aber das soll ja nicht heißen, dass ihr dafür euer Ich aufgebt. Genau. Ihr sollt nicht mit allem einverstanden sein, was wir sagen. Ihr sollt nicht alles adaptieren, was wir hier beispielsweise sagen, sondern hinterfragen, nachdenken. Auch Eva und ich, wir haben ein Wir-Gefühl, aber wir sind trotzdem Individualisten und selber angebunden und selber auf der Suche in unserer eigenen Persönlichkeit, ureigen, mit dem Licht ins Kontakt zu kommen, die Lichtsehnsucht, jeder auf seiner Ebene für sich nach seinen Mustern und Grundlagen eben halt zu schaffen. Und hier entsteht, was Toll macht, eine Situation, dass die Anhänger mehr oder weniger ihn irgendwann anbeten. Das ist eine große Gefahr, die ich sehe, ohne jetzt, wie gesagt, zu verurteilen. Aber diese Aussagen, die er macht, die hat mich ein bisschen erschrocken. Er spricht zum Beispiel von dem deutschen Geist, der jetzt im Prinzip wieder erwacht, wieder erstarkt und Deutschland eine Art Führungsrolle auf dieser Welt übernimmt. Es ist irre. Und jetzt gucke ich mir an, beispielsweise, jetzt mache ich mal einen Riesenbruch, das sind fast Worte, die Olaf Scholz als Bundeskanzler im letzten Jahr auch gesagt hat.
Oder dein Freund Habeck, gesagt hat, dass Deutschland vorangehen muss in der Energiepolitik.
Richtig, und dann sagen wir beispielsweise, dass Herr Scholz spricht davon, dass wir uns langsam von dieser Gefangenschaft der Schuld des Zweiten Weltkrieges lösen müssen und müssen jetzt mehr oder weniger die Führungsrolle dieser Welt wieder übernehmen und das im Bereich eben halt diese Energiepolitik und so weiter. Also wir haben uns weitaus mehr damit beschäftigt, als es vielleicht vermutbar war, nachdem wir bei der letzten Veranstaltung darüber gesprochen haben, bei dem letzten Podcast. Und da gab es dann doch den einen oder anderen, der gesagt hat, ja, ihr wisst ja nicht genug darüber, lest mal Konstanzes Kind. Ich kann euch eines sagen, wenn ihr das liest, dann ist aus meiner Sicht zumindest das Urteil noch verheerender. Nicht das Urteil, die Einschätzung noch verheerender aus meiner Sicht.
Ja, ich versuche das mal in etwas ruhigere Bahnen zu bringen. Ich versuche mal den Analysten, den Lukas Becker, noch mal zu zitieren, sinngemäß, der diese ganze Analyse, die geht 1 Stunde 17 Minuten, diese ganze Analyse sehr sachlich macht, sehr distanziert, weder verurteilend noch verharmlosend noch glorifizierend, sondern einfach auf einer sachlichen Ebene. Bis zum Schluss. Dort kommt er dann allerdings zu dem Punkt, dass er aufgrund des Ergebnisses dieses Buches sich distanziert und sagt, ich habe schon einige Videos, auch Interviews mit William Toll veröffentlicht und habe das auch eine ganze Weile gut gefunden. Aber ich sage an diesem Punkt, wenn in der Welt bekannt wird, was William Toll glaubt zu sein, dass es dann auch politisch sogar gefährlich sein könnte, zu den Anhängern zu gehören.
Das kann schon sein. Und ich glaube auch, wir merken anhand einiger Zuschriften, die ich gesehen habe, wie wenig die deutsche Geschichte eigentlich verstanden wird. Gerade wo Toll von dieser Geschichte spricht ständig. Und er spricht immer davon, dass wir zurückgehen müssen in die Zeit bis zum Anfang quasi der 30er Jahre. Und wer dort anfängt und dann seine Geschichtsschreibung erst beginnt, der macht einen kapitalen Fehler. Wer die 20er Jahre der Weimarer Republik nicht verstanden hat, kann die 30er Jahre nicht einmal im Ansatz verstehen. Wer die Zeit zur Zeit der Schlafwandler, die Christopher Clark unter diesem Titel beschrieben hat, vor dem Ersten Weltkrieg. Wer diese Zusammenhänge nicht verstanden hat, vom Westfälischen Frieden Anfang des 19. Jahrhunderts über das Kaiserreich, was gegründet wurde und so weiter, 1871, der kann die Zusammenhänge nicht verstehen. Und ich merke die dramatische Unkenntnis und ich merke in diesem Buch Konstanzes Kind diese fast schon Verharmlosung bis hin schon also hohe Sympathiewerte dieses Führers in den 30er Jahren. Das ist für mich nicht akzeptabel und zwar nicht aus einem Impuls heraus, sondern einfach, weil ich vielleicht auch mich mit der Geschichte da intensiv beschäftigt habe. Und was da teilweise rauskommt, das war für mich erschreckend. Und wenn dann die Außenwirkung jetzt mal zugrunde gelegt wird, wie ist denn die Außenwirkung, wenn es plötzlich heißen würde, da gibt es Menschen, die glauben, das ist der Sohn dieses Führers aus den 30er Jahren und jetzt laufen die Deutschen hinter dem Sohn wieder hinterher. Man muss sich mal vorstellen, zu welchen Konsequenzen das führen könnte, auch für Deutschland selbst.
Ja, vor allem wenn, wie Toll das ja offensichtlich auch immer wieder betont, Deutschland von der Schuld befreit werden soll. Ich meine, natürlich sind unsere nachfolgenden Generationen persönlich nicht haftbar dafür, aber also wir beide empfinden es durchaus als eine karmische Sache, dass wir genau in diese Zeit jetzt geboren wurden in Deutschland. Ich auch noch am 9. November, dem Schicksalstag Deutschlands schlechthin. Also da kann man sich schon ein paar Gedanken machen, warum wir jetzt in der Situation sind und warum wir alle das mit durchstehen müssen. Du kommst aber nur zu einem solchen Schluss, Andreas, wenn du entgegen dem, was zum Beispiel die großen staatlichen, ich sag mal staatliche Kirchen, weil was anderes ist es inzwischen nicht mehr, aber was Rom auch schon gemacht hat, nämlich dort wird ja die Reinkarnationslehre geleugnet. Sie ist aus den Kirchenlehren 552 nach Christus beim Zweiten Konzil in Konstantinopel gestrichen worden, bis auf wenige Ausnahmen. Das ist alles nachweisbar. Da gibt es Leute, die sagen, das stimmt nicht. Es stimmt aber doch, denn damals hieß es nicht Reinkarnationslehre, sondern die Präexistenz der Seele, also die Vorexistenz vor diesem Leben. Und da gab es damals hohe geistliche Führer, die diese Lehre auch gepredigt haben. Die sind bis heute mit dem Kirchenbann belegt. Das darf nicht hochkochen. Und was mich sehr stutzig macht, das geht eben auch daraus hervor, was dieser junge Mann mit analysiert hatte. William Toll scheint offensichtlich mit der Reinkarnationslehre nichts zu tun haben zu wollen.
Ja, er sagt es sogar ganz explizit. Auf die Frage hin, inwieweit man beispielsweise dann haftbar ist für die Täter, für die Taten seines Vaters, seiner Vorfahren und so weiter. Da kam dann die Aussage in Richtung, die Seele, die bei einem Menschen innewohnt, wenn er geboren wird, ist jedes Mal neu geschaffen. Und das hätte er direkt durch seinen Kontakt zu Gott erfahren. Und da kriegt das Ganze tatsächlich eine Geschichte, wo ich sage, wow. Denn jetzt könnte ich ganz weit ausholen, was das eigentlich bedeutet an Konsequenz für die Schöpfung, wenn jede Seele neu ist, also jede Seele unschuldig ist. Dann müsste man wirklich die Frage stellen, wie kann es denn sein, dass so viele Menschen unter solche elenden Zusammenhänge geboren werden? Also hier wird dann die gesamte Schöpfungsgeschichte mehr oder weniger ad absurdum auch erklärt. Und wenn man diese ganzen Details mal durcharbeitet, und jeder muss das nach seiner eigenen Fasson, ich möchte hier ganz deutlich sagen, ich muss jeden Menschen und werde das auch respektieren, wenn er damit völlig übereinstimmt. Ich mag die Anbetungen nicht. Es geht auch nicht um die totale Gegnerschaft, sondern es geht um eine Analyse aus meiner ureigenen Perspektive. Und da komme ich eben halt zu anderen Ergebnissen. Aber noch was, ich sage nicht, wie gesagt, dass es aus niederen Beweggründen mehr oder weniger gemacht wird. Was da getrieben wird, was da im Hintergrund steht, kann ich nicht beurteilen. Die Parallelität allerdings der Aussagen der gängigen Politik und von William Toll, nämlich Deutschland muss eine Führungsrolle übernehmen, die macht mich nachdenklich. Kann es sein, dass quasi ein Rand auf der rechten Seite mitgenommen werden soll?
Mit dieser Frage, die wir einfach so unbeantwortet im Raum stehen lassen, beenden wir jetzt auch dieses Thema. Wir sind heute noch mal darauf eingegangen, weil wir uns diese Analyse genau angesehen haben, viele Originalzitate aus dem Buch gehört haben, die dort vorgelesen wurden. Und wir wollten einfach euch das nicht vorenthalten. Jeder, wie du es so schön gesagt hast, kann seine freien Entscheidungen treffen. Ich möchte aber noch mal zum Schluss den Gedanken aufgreifen von diesem Analysten Lukas Becker, der gesagt hat, wenn dieses Buch wirklich nach außen hin bekannt wird, wenn die Suggestion, die damit verbunden ist, nach außen hin bekannt wird, dann könnte es eben nicht mehr nur eine Petitesse sein, die so ein bisschen am Rande in der Gesellschaft läuft, sondern dann könnte das zu einem ganz harten politischen Gegenstand gemacht werden.
Das glaube ich auch. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, die Menschen suchen, und das verstehe ich, händeringend nach einer Lösung für ihre Lage, für ihre Situation. Und die gibt es. Aus diesem Grunde möchte ich dieses Video, das passt da eigentlich ganz gut rein, nicht als Pendant, sondern schlicht und ergreifend als meine Sichtweise da mal einfach mit reinzubringen. Ich sehe einfach nur die Problematik, dass viele Menschen das Geschichtsbewusstsein nicht haben und springen wieder auf irgendwelche Züge auf. Das kann gut sein, muss aber nicht. Der Einzelne ist gefordert, ganz allein vor der Schöpfung, im Rahmen der Schöpfungsgesetze, niemand anders.
Und zwar immer bitte alles prüfen, 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 wachsam sein, die Empfindung hören und nicht nur irdische Verstandesherrschaftsinstrumente benutzen. Sehr wichtig ist es, dass wir unseren eigenen Weg finden, um durch diese wirklich nicht kleine Krise hindurchzukommen. Ihr Lieben, das war es schon wieder. Ich hätte noch ein paar Themen, aber wir schaffen das immer nicht. Andreas, woran liegt das eigentlich? Ich glaube, du redest zu viel.
Nein, ich glaube nicht. Ich denke, ich bin ja relativ kurzfristig immer, aber du redest schon ziemlich lange.
Findest du?
Nein, nicht wirklich. Alles gut. Es macht immer Spaß.
Finde ich übrigens auch. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen guten Wochenbeginn und hören uns hoffentlich zum Abendgebet.
Liebe Grüße. Ciao, ciao.